Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo Dennis.
Hallo Birte.
Ich muss weiterreden.
Dachte ich jetzt.
Aber immer wenn ich sage, wir haben ein Thema mitgebracht, sagst du, direkt ins Thema gehen? Wir haben uns heute ein Anschlussthema überlegt an letzte Woche. Und zwar über das Buch zu sprechen von Isabella Buck zu wissenschaftlichen Schreiben und KI.
Genau. Anschluss in dem Sinne, weil wir haben es letzte Woche in der Folge, in der Aufnahme definitiv erwähnt. Und ich glaube, wir haben es in zig Folgen bereits erwähnt. Sehr, sehr oft mit, oh, da steht auch was Interessantes im Buch von Isabella, so schnipselweise. Wir haben aber noch nie über das komplette Buch gesprochen.
Ja, und ich gebe zu, da musst du es ja immer erwähnt haben. Ich habe es auch noch nie vorher gelesen. Also ich bin sozusagen late to the party und lieb's. Also absolute Empfehlung für, sollte es da draußen noch Leute geben, die es noch nicht gelesen haben. Super, mega Buch. Ja,
überhaupt kein Shame für dich, denn auch ich habe es jetzt für diesen Podcast das erste Mal im Ganzen gelesen. Ich habe es davor funktional gelesen. Weißt du, so dieses typische, du kriegst das Buch, wir haben es uns halt bestellt ins Büro, mehrfach sogar. Und dass wir es quasi auch für die Tutoren haben. Und dann habe ich halt so, ich habe sehr funktional reingelesen. Also wirklich so dieses, okay, ich muss was vorbereiten für einen eigenen KI-Workshop. Okay, ich lese einfach mal nur schnell in die Prompting-Section. Ich brauche eine konkrete Übung. Also eigentlich auch so, wie Isabella in dem Buch die Nutzungshinweise schreibt mit, möchtest du was Konkretes haben? Spring direkt in Kapitel 4 und so. Exakt auf diese Art habe ich das geschrieben und dann habe ich mal so den Abschnitt zu AI Leadership gelesen und halt so durchgeskippt. Und ich habe es jetzt in Vorbereitung für den Podcast auch das erste Mal wirklich einfach mal mit nach Hause genommen und in Ruhe in Gänze gelesen. Und kann mich auch wirklich schon anschließen, dass ich es auch sehr, sehr gut finde. Und wir haben, glaube ich, einiges, wo wir mal so schlaglichtartig drüber reden können in dieser Folge. Ich glaube nicht, dass wir eine ganze Review so von vorne nach hinten machen müssen, weil da auch super viele Themen drin sind, über die wir halt einfach schon oft in diesem Podcast geredet haben. Jetzt ohne Bezug auf das Buch direkt, aber halt so generelle Thematiken. Aber es sind viele interessante einzelne Konzepte drin, es hat eine sehr gute Struktur und ich würde auf jeden Fall auch gerne darüber reden im Laufe dieser Folge, ob du es auch jetzt beim jetzigen Lesen für immer noch aktuell hältst. Ich meine, es ist von Ende 2024, es ist also quasi so nach Buchstandards noch nicht alt, aber nach KI-Standards ja schon und im Buch geht es ja auch sehr oft um, wie lange wird dieses Buch wahrscheinlich noch aktuell bleiben. Also veröffentlicht worden ist es sogar erst 2025, geschrieben hat sie es aber Ende 2024. Das schreibt sie ja im Buch auch an mehreren Stellen.
Ja, ich halte es für sehr aktuell, weil ich das sehr gelungen finde, die Art und Weise, das wenig aktuell zu schreiben. Also das so als mehr oder weniger möglichst zeitlos zu schreiben. Wer weiß, wann das out of date sein wird, hätte ich jetzt auch nicht so damit gerechnet, aber so Konzepte wie AI Leadership und auch, ich habe letztens eine Podcast-Folge gehört von Baby Got Business mit Casa Maria, wo es darum ging, KI in Social Media Marketing einzusetzen und das, was die da über Custom GPTs gesagt haben und ist nicht viel anders als das, was sie im Buch schreibt. Und das ist Stand jetzt.
Ja. Ne? Mhm.
Also da hat sich tatsächlich offensichtlich noch nicht viel geändert. Ja, also ich halte es genau wegen so Sachen wie AI Leadership und sie nochmal sehr darauf ein, also was ich total toll fand, war der Bereich, was bedeutet es eigentlich für meinen Text Verantwortung zu übernehmen? Also woran merke ich, dass ich die Verantwortung für diesen Text schreibe und sie auch sehr darauf eingeht, auf diesen Teil der Verteidigung, ne? Also das, was du ja im wissenschaftlichen Schreiben hast, also dass ich meine Arbeit vielleicht in irgendeiner Weise verteidigen muss, in vielen Fächern ist es so. Und das kann ich natürlich auch auf andere Textarten übertragen. Also bin ich dazu in der Lage zu sagen, warum ich wie was geschrieben habe? So.
Ja.
Es gibt übrigens noch einen anderen Teil, den ich super beeindruckend finde.
Ja.
Das ist, wie sie einsteigt. Also da, erst tatsächlich spannend, habe ich gestutzt, aber sie hat ja in dieser, ganz am Anfang schreibt sie ja, wie sie für dieses Buch AI eingesetzt hat.
Ja.
AI.
Mhm.
Hat mich beeindruckt und gleichzeitig hatte ich so ein bisschen, sie hat dafür KI benutzt. Natürlich hat sie dafür KI benutzt. Es geht in dem Buch darum, so. Und ich hatte einen Stutzen und es hat mich total beeindruckt, weil ich finde es ein super Beispiel, wie es funktionieren kann.
Ja. Und ich fände auch ganz ehrlich, das ist nämlich auch was, ich finde es super, dass das auch direkt im Vorwort auf den ersten Seiten adressiert wird. Denn ganz ehrlich, ich hätte das Buch fast unseriös gefunden, wenn dort drin gestanden hätte, dass keinerlei KI verwendet worden wäre bei der Erstellung dieses Buches, weil ich dann sofort gedacht hätte, so, ja, aber was ist denn dann, also, ja, so, ist es dann nur eine theoretische Qualifikation, so, ich möchte irgendwie schon das Gefühl haben, dass du als Autorin halt auch wirklich die Expertin dafür bist und nicht nur aus einem theoretischen Standpunkt, so könnte man es ja auch machen im Sinne von so, ich habe viele Paper dazu gelesen, was sie natürlich auch hat. Also so, sie hat ja beides.
Das finde ich auch richtig geil, wie doll das unterfüttert ist und diese weiterführende Literatur-Sektionen,
ja.
QR-Codes, mega.
Mhm, in dem auch wirklich super viel Spannendes drinsteht. Das
wie geht's dir denn? Also findest du es noch aktuell?
Ja, tatsächlich. Und zwar eben auch genau aus diesem, dass sie sich bewusst dafür entscheidet, sehr wenige Tools zu nennen und in den Beispielen dann ja auch irgendwie nicht explizit sagt, so, wir arbeiten jetzt mit Language Tool oder sowas in der Art, weil sie halt auch genau sagt, ey, ja, keine Garantie, dass es überhaupt zur Drucklegung des Buches diese Tools noch gibt oder dass die noch genauso aussehen wie zu dem Zeitpunkt, an dem sie verwendet wurden. Und dass sie dann halt eher so eine Kategorisierung aufmacht, so beginnend im großen Kapitel 3, dass sie halt wirklich sagt, so verschiedene Verwendungszwecke für verschiedene KI, wo sie dann ja auch ein Modell dafür vorstellt. Also diese Idee zu sagen, hier ist ein Modell, wie man überhaupt erstmal ein funktionierendes KI-Tool auswählt und dann guckt, was braucht man von dem Tool, was für Techniken braucht man, wie möchte man sie einsetzen. Ist halt viel sinnvoller, als zu sagen, hier ist eine Bedienungsanleitung für ChatGPT. Das ist zum Beispiel auch was, dieses Pair-Framework, was sie dann im dritten Kapitel macht, also dieses, um es zu erklären, quasi, dass sie sagt so, du identifizierst zuallererst ein Problem in deinem Arbeitsprozess. Dann überlegst du, welches KI-Tool das richtige Tool sein könnte, um dir bei diesem Problem zu helfen. Dann interagierst du mit diesem KI-Tool und dann reflektierst du die Ergebnisse, die rauskommen durch diese Interaktion. Dieses System, das ist was, was wir in Workshops von uns benutzen, tatsächlich. Das ist eins der Standards, wirklich eine der Standardgrafiken, die wir dann auch verwenden. Das ist so eine dieser Funktionalitäten, die ich mir sehr, sehr schnell rausgeholt habe aus diesem Buch beim so Durchskippen. Und auch so bei den Anleitungen finde ich, dass es immer noch aktuell ist. Also so wie sie beschreibt, wie man mit KI interagieren muss, ist es immer noch, würde ich sagen. Also es hat sich vielleicht so graduell verändert, aber nicht so, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr gültig, was im Buch steht.
Vielleicht, weil sie auch schon an dieser Stelle publiziert hat, wo es zu diesem Wechsel gekommen ist. Ne? Du musstest nicht mehr dieses ganz krasse Prompting machen, sondern es ist mehr zu diesem dialogischen Prompting gewechselt in der Zeit ja schon. Und bei diesem dialogischen Prompting-Modell unter anderem, sie stellt ja auch einige andere vor, sind wir immer noch. Und ich finde total gut, wie sie das dann in Verbindung bringt auch mit, was ist eigentlich wissenschaftliches Schreiben.
Mhm, ja.
Und sie sagt da nicht zu viel. Also nicht so, dass es für Menschen, die sich damit schon auskennen, dass die das denken von, ja, okay, weiß ich, sondern ich finde es sehr gut, also nicht zu wenig und nicht zu viel, wäre jetzt meine Einschätzung dazu. Wie denkst du dazu?
Würde ich mitgehen, ja, auf jeden Fall. Deckt sich sehr mit meinem Leseeindruck.
Wie, weil du gesagt hast, auch für die Peer-TutorInnen, wie lesen die das?
Ich glaube, die suchen sich auch erstmal sehr explizit so Beratungskontexte raus. Also so, wir haben das halt quasi, wir haben das einmal als Quelle in unserem Beratungsraum stehen. Da haben wir halt extra so ein Bücherregal mit Literatur, die stärker Ratgeberkontext hat. Das heißt, ich glaube, die greifen sich das, wenn wir Leute zu KI-Tools beraten und schauen dann einfach mit der ratsuchenden Person persönlich ins Buch rein. Und ich glaube, dann geht man eher so auf die konkreten Übungsaufgaben oder halt vielleicht in dieses Kapitel, wo es so um den Schreibprozess in Verbindung mit den KI-Tools geht. Und ansonsten verwenden die das, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, teilweise auch so ein bisschen für ihre eigene Weiterbildung. Ich glaube, wir haben auch Tutoren bei uns im Team, die sich das Buch auch mal schnappen und ein ganzes Kapitel lesen, um sich selbst irgendwie eine Meinung zu bilden. Also zum Beispiel halt so das Problemkapitel, das ist dann, glaube ich, Kapitel 2 in der C-Buch. Mhm. Das zum Beispiel finde ich, also da weiß ich, dass auch Tutoren von uns das schon mal gelesen haben, um halt irgendwie, ja, so eine Meinungsbildung und eine Entscheidungsfindung zu haben. Genau, also so das Kapitel 2, 4 Herausforderungen zum Beispiel, was ja ziemlich groß ist. Ja, aber ich glaube auch eher so halt, ja, punktuell. Also und dafür ist es ja auch gut genug gemacht. Also so, man kann es am Stück lesen, also gut genug darauf hingeschrieben, dass man es jetzt nicht chronologisch von Anfang bis Ende lesen müsste, um was aus dem Buch rauszuziehen, sondern man sehr, sehr gut in die einzelnen Kapitel reingehen kann.
Wenn ich mich zurückdenke in diese Zeit als Peer-Tutorin,
ja,
finde ich auch schön, es gibt einen ganz kurzen Teil, wo sie darüber schreibt, also wirklich irgendwie einen Satz quasi, sagt sie so, wenn sie schon mal in einer Schreibberatung waren, dann und mit dem Wunsch das, dann werden sie wahrscheinlich nicht erlebt haben, das. So.
Ja.
Und ich finde es so eine geile Beschreibung von, was ist eigentlich Schreibberatung? Also so zwischen den Zeilen natürlich.
Ja. Mhm.
Und das sind ja Sachen, die ich als, das klingt komisch, aber als Peer-Tutorin habe ich mich immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich genau Schreibberatung? Also wie sieht eine gute Schreibberatung aus? Ich habe eine gute Ausbildung, keine Frage, eine sehr fundierte. Und trotzdem ist es immer wieder, was ich mich gefragt habe. Was ist das Ergebnis von guter Schreibberatung? Wie muss es aussehen? Also ja, du weißt, das ist mein klassisches, mache ich das gut genug? So.
Mhm, ja. Ja.
Und ich finde es geil. Also ich finde ihre drei Sätze dazu super.
Ja, also ich finde, man merkt...
Okay, wir können jetzt
halt
aufhören, das Buch ist gut.
Ja, es ist schwierig irgendwie. Man kann nicht so viel, ich glaube, ich bin auch einfach nur gewillt zuzustimmen. Das ist aber auch was, also genau, man liest, man merkt dem ganzen Buch an, dass hier eine erfahrene Schreibdidaktikerin schreibt.
Ja.
Und sie hat aber, finde ich, irgendwie eine sehr, sehr gute Balance gefunden zwischen was muss sie erklären, auch erstmal so aus dem Schreibprozess und aus der Schreibdidaktik, aber auch was kann sie voraussetzen, und sie markiert sehr, sehr gut, was sie voraussetzt. Also wenn es dann zu dem Kapitel zu wissenschaftlichem Schreiben und guter wissenschaftlicher Praxis geht, ist das ja erstmal eigentlich nur ein relativ kurzer Part so in Seiten, bevor dann KI-Tools auch wieder eingebracht werden in die Beschreibung. Sie beschreibt den Schreibprozess und sie beschreibt genauso die typische Iterativität des Schreibprozesses und dass es nicht chronologisch nach Phasen abläuft und so weiter und so fort. Und dann kommen relativ schnell die KI-Tools wieder rein. Und das zeigt halt einfach so, sie versteht, wovon sie redet. Sie hat verstanden und sie hat eine gute Balance gefunden, wie sie das aufschreibt. Also es ist total on point. Auf so einem Level, wo ich gesagt hätte, so, oh, ich glaube, da hätte ich ewig für gebraucht, da eine gute Balance zu finden. Allein schon diese Frage von, was muss erklärt werden? Ich glaube, ich hätte sofort irgendwie bei mir persönlich die Tendenz gehabt, von wegen, ich muss jetzt erstmal eigentlich wirklich sehr intensiv den kompletten Schreibprozess beschreiben. Also eigentlich mehr oder weniger einen ganzen Schreibratgeber voransetzen, bevor ich dann einen KI-Tool-Ratgeber dahinter schreibe. Und dann wäre das ein doppelt so langes Buch geworden und wäre wahrscheinlich nicht das gewesen, wofür die Leute sich dieses Buch hätten kaufen wollen. Denkst du, dass, das ist so mein Leseeindruck im Sinne von, das funktioniert auch für Leute, die mit wenig Voraussetzungen daran gehen? Sie selbst schreibt ja aber irgendwie, es ist voraussetzungsreich. Wie würdest du das denn einschätzen? Würdest du das jemandem zum Lesen geben, der wirklich sich mit seinem eigenen Schreiben noch gar nicht auseinandergesetzt hat?
Genau, sie sagt ja am Anfang, dass ihre Zielgruppe Leute ist, die schon Erfahrung haben mit wissenschaftlichem Schreiben.
Mhm.
Ich habe auch was über mein wissenschaftliches Schreiben gelernt. Beim Lesen.
Ja.
Und vielleicht habe ich auch einen kurzen Schmerzmoment gehabt, weil sie schreibt, dass man es verlernen kann.
Ja.
Mhm. Ich dachte, Scheiße, was bedeutet das denn jetzt? Bin ich jetzt raus? Kann ich da nie wieder?
Oh nein. Oh nein.
Egal, ich kann es neu lernen. Ja, das ist eine spannende Frage. Was ich halt gut finde, ist, dass sie sehr diese auf den Punkt gebrachte Querverweise macht, ne? Wie zum Beispiel, dass sie sagt, dass Andrea Klein schreibt, dass in anderen Schreibratgebern gesagt wird, dass 50% des Schreibprozesses Überarbeitung ist. Und dann war ich so, ich dachte ein Drittel, und dann schreibt sie später auch, naja, ein Drittel wäre sinnhaft so. Und das, ich finde, sie sagt genug, um da einzusteigen. ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, wenn du noch gar nicht wissenschaftlich geschrieben hast. Und das ist so ähnlich wie, dass es diese wissenschaftlichen Schreibseminare oder die wissenschaftlichen Arbeitsseminare vielmehr an den Universitäten gibt, bevor die Leute überhaupt angefangen haben, irgendetwas wissenschaftlich zu machen. Also die Studierenden, ja. Und dann denken halt, das ist alles schwachsinnig und ich brauche das alles überhaupt nicht. Und dann, wenn sie es brauchen, denken sie, ha, scheiße, ich habe noch nie was davon gehört. Das heißt, auch die wissenschaftlichen Arbeitsseminare sehe ich halt fehl am Platz am Anfang des Studiums, ganz ehrlich. Also wenn überhaupt dann am Ende des ersten Semesters, aber nicht irgendwie oder am Ende des zweiten Semesters. Also weißt du, was ich meine?
Ja. Mhm.
Und so ähnlich wäre es, glaube ich, wenn du das Buch jemandem geben würdest, wenn die Person noch nicht geschrieben hat, beziehungsweise noch nicht schreiben müsste. Vielleicht wird es funktionieren, wenn du jetzt schreiben musst, weil es viel, ich finde, sehr strukturiert einmal durchgeht, durch die Schreibaufgaben oder so. Ich habe ein Seminar gegeben für Studierende, wo es genau darum geht, Schreiben in Zeiten von KI. Und da war eine Person, die erst eine Hausarbeit geschrieben hatte und andere Personen, die am Ende ihres Masterstudiums waren. Und die Personen, die am Ende ihres Masterstudiums waren, konnten andere Sachen mitnehmen daraus. Also sie war schon viel, scheiße, ich habe es halt noch nie gemacht. Also ich weiß nicht, was ich brauche beim Schreiben. So.
Ja.
Und dann ist sie auch daraus gegangen mit dem Ding von, ich möchte es erstmal so probieren. Also wir haben viel ausprobiert im Seminar. Total spannend, dass übrigens sie am Ende des Buches, sagt sie ja nochmal diese Utopien und Dystopien. Auch das habe ich am Ende des Seminars gemacht, das mit den Studierenden zu diskutieren. Und die haben sehr ausführlich diskutiert, diese Thesen. Ja, ich glaube, du brauchst schon ein bisschen Einblick in den wissenschaftlichen Schreibprozess, um das Buch interessant zu finden. Weißt du, wenn du denkst, du brauchst es alles nicht, weil Schreiben geht doch wie in der Schule oder so.
Ja.
Warum solltest du es dann lesen wollen?
Ja, ich glaube nach der Logik, aber macht's, also eine Person, die sagt, wozu brauche ich das alles? Ich habe kein Interesse daran, die liest ja eh keinen Schreibratgeber. Ich habe jetzt eher so für mich gedacht, so Personen, die sagen, ey, ja, ich habe Lust, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich bin quasi am Startpunkt. Ich habe mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt und auch meine eigenen Schreiberfahrungen in einem gewissen Bereich sind noch relativ niedrig.
Das heißt, die Person,
eben genauso
die
erst
jetzt etwas schreiben müssen.
Genau, noch habe halt weder Ratgeberliteratur irgendwie gelesen bis jetzt, noch sich groß auseinandergesetzt mit dem eigenen wissenschaftlichen Schreiben und vielleicht auch keinen großen Erfahrungshorizont.
Wenn du jetzt etwas schreiben musst, würde es eventuell funktionieren. Es kommt drauf an, ein bisschen auf das Fach, glaube ich. Weiß ich nicht so richtig. Und ist ja auch viel diese Research-Literatur immer noch.
Ja.
Ich glaube, das hat sich auch nicht verändert, ne? Dass Research auf Englisch gut funktioniert, aber auf Deutsch weniger.
Ah, doch, da hat sich schon was verändert. Das wird besser, definitiv.
Was nutzt du denn zum Research mit KI?
Tatsächlich hauptsächlich Illicit, aber ich nutze es nicht viel für mich selbst. Ich nutze es wirklich eher in Beratungskontexten, weil ich einfach, muss ich fairerweise sagen, momentan, ich habe wenig eigene Anlässe gerade, so extensive Research zu betreiben, dass ich ein Tool dafür bräuchte.
Mhm.
Also quasi kann ich nicht wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, sondern eher aus Beratungserfahrung. Und da läuft es eigentlich, je nachdem, was die Leute brauchen, eher auf Illicit oder Research Rabbit zurück. Und das sind auch oft die Tools, mit denen die Leute schon in die Beratung kommen.
Mhm.
Ja.
Ja, also, ja, spannende Frage. Deswegen habe ich auch so ein bisschen nach den Peer-TutorInnen, die haben zwar schon die Ausbildung und so, aber die haben ja auch einen anderen Stand. Also, wie lesen sie das Buch? Wie nutzen sie? Sind wahrscheinlich jünger. Also, und eher vielleicht in KI oder so. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen etwas, was ich mir ausgedacht habe gerade. Deswegen auch die Frage, wie ist das für Peer-TutorInnen, das Buch?
Ja. Ja, es hat auf jeden Fall ja auch diesen typischen, also es hat schon so diesen sehr guten Schreibstil, den man irgendwie auch gerade von dieser UTB-Reihe gewohnt ist und erwartet, ne? Also direkte Ansprache, Konzepte werden so verständlich wie möglich erklärt. Es geht an manchen Punkten nicht so sehr in die Tiefe, wie man jetzt vielleicht erwarten würde bei einem wissenschaftlichen Buch. So.
Nee, ist es ja auch nicht.
Nee, genau. Es ist eine Ratgeberliteratur.
Ich habe nebenbei mitgedacht, ich habe dir das gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich gebe im März ein Seminar zu KI in der Kita für pädagogische Fachkräfte. und finde halt krass diesen Technikteil, den sie am Anfang hat, ne, zu LLMs. Gut, ich wusste, was LLMs sind und so weiter, aber ich finde, es hat sie mega gut nochmal auf den Punkt gebracht. Und richtig geil fand ich diesen politischen Teil. Also quasi KI und Ethik. Und dann, das ist Forschung, also die, dass sie nochmal diese Forschung erzählt von verschiedenen politischen Haltungen von verschiedenen Modellen.
Mhm, ja.
Das,
ja, da habe ich mich gefragt, ist das noch aktuell? Weil das ist zum Beispiel so, also kann man überprüfen, habe ich aber nicht gemacht. Zum Beispiel, das ist halt, das ist Ende 2024 geschrieben worden. Sprich, vor der zweiten Presidency Donald Trump, die ja Anfang 2025 begonnen hat. Und ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob zum Beispiel man sagen könnte, OpenAI ist immer noch eher links, andere Tools sind immer noch, also dass die alle noch sehr libertär sind, das glaube ich ist noch aktuell, aber so haben diese ganzen Tech-Firmen jetzt nach einem vollem Jahr Trump-Maga-Presidency ihre Tools schon entsprechend angepasst, dass die vielleicht nicht mehr ganz so links sind, weil das halt die offizielle Regierung nervt. So, das wäre so eine Sache.
Es gibt doch auch diesen Punkt, dass OpenAI ich weiß gar nicht mehr, wie heißt es, das verhandelt quasi zu, woher kriegen die ihre Trainingsdaten? Das habe ich mich auch gefragt, was daraus geworden ist.
Mhm. Ja, sie erwähnt es, dass sie diese Data Partnerships haben, genau, bei OpenAI, so ausgewählte. Mhm. Ich glaube, und dazu kann man dann noch sagen, und alle Leute, mit denen sie keine Data Partnerships haben, denen klauen sie die Inhalte einfach weiterhin. Ich glaube, es gibt da einige, die noch in place sind, aber das sind halt so Einzelverhandelte.
Ja. Ja, trotzdem fand ich das sehr auf den Punkt gebracht und gut weitergebbar auch.
Ja.
Der Punkt, bei dem Punkt zu, sie schreibt ja relativ ausführlich, ne, zu den Schwierigkeiten, was du auch gerade gesagt hast, mit Stromverbrauch, Wasserverbrauch und so weiter. Worauf sie nicht eingeht, ist irgendwie Arbeitsbedingungen. Das sagen ja auch manche Leute so, dass sie viel über Arbeitsbedingungen reden in dem Bereich.
Stimmt, ja.
Das hat sie ausgeklammert. Und in diesem Kapitel habe ich mir schon nochmal manchmal vor Augen geführt, dass sie das selber benutzt, die Technik. Ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie das so herunter, also hintereinander weg zu lesen, ist manchmal erschreckend. Und dann fragst du dich doch, muss ich das benutzen, ja oder nein?
Ja, aber das verhandelt sie ja auch mit sich selbst. Also einmal sagt sie natürlich, dass zum Beispiel diesen Carbon Output, dieses kleine Tool-Plugin gibt, das sie auch installiert hat, und sagt dann aber auch selbst, ja, das ist eigentlich auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist immerhin etwas, das, wenn man es benutzt, einem kurz vor Augen führt, dass es eben nicht bloß eine Spielerei ist, die letztlich keine Konsequenzen in der realen Welt hat. Sowas, also so genau diese Sache, und sie setzt es dann ja auch gleichzeitig wieder in Bezug mit anderen Dingen, also so, dass sie so ein bisschen sowohl für den Einzelverbrauch sagt, naja, okay, irgendwie 30 Anfragen für etwas sind dann in etwa so viel wie irgendwie, was sagt sie, eine Ladung Wäsche waschen oder irgendwie sowas war, glaube ich, ein Vergleich, der im Buch kommt, und dann macht sie es aber auch für den größeren Bereich, dass sie halt sagt, naja gut, und die gesamte Entwicklung für das Jahr 2023 oder irgendwie eine Prognose ist, dass es dann den Stromverbrauch von Dänemark irgendwann haben wird und so Zeug. Und ja, ich glaube, das ist, es ist halt ein weiteres Thema, das so ein bisschen uns als private Menschen das die Frage nach persönlichem Verbrauch stellt. Wie bei vielen anderen Sachen auch. Genauso wie bei Lebensmitteleinkäufen, Flugreisen, Fashion, alle Dinge für den alltäglichen Gebrauch. So können wir es rechtfertigen, mit uns selbst es zu benutzen oder nicht.
Und da finde ich gut, dass sie sagt, zu KI-Kompetenz gehört genau das auch zu wissen. Also es geht darum, du kannst es benutzen und solltest dir bewusst darüber sein, was es bedeutet, es zu benutzen. Mhm. Und das finde ich auch. Und da finde ich auch gerade dieser Datenschutzteil. Schreib da rein, was du willst, was über dich irgendwo im Internet steht. Also wenn das für dich okay ist, dann schreib es da rein. Ich sage, wenn ich mit Leuten darüber spreche, auch gerne, schreib in den Prompt rein, was okay für dich wäre, wenn du es morgen in der Zeitung lesen würdest.
Mhm. Ja.
So. Und ja, Medienkompetenz oder KI-Kompetenz in diesem Fall bedeutet halt auch, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, genau.
Und es bewusst zu nutzen. Und nicht es nicht zu nutzen. Also, ja. Weißt du, du kannst es auch nicht nutzen. Nur, ich finde halt richtig, sie am Ende schreibt sie ja viel darüber, wie deine Arbeiten besser werden können dadurch.
Mhm. Ja, genau.
Und ich nutze zum Beispiel zur Seminarentwicklung gerne Claude. Und ich glaube fester, also ich beobachte selbst, dass meine Seminare besser werden dadurch, weil ich es ja zum kritischen Hinterfragen nutze. Also ich sag immer, für mich ist ein wichtiger Prompt vorher zu sagen, stell kritische Fragen und so. Und dann so, sagt Claude halt manchmal so, schreib mir, bist du sicher, dass das nicht den Rahmen des Seminars sprengt, dieses Thema auch noch reinzunehmen? Dann ist so, und dann fange ich halt echt an, mit dem Tool zu diskutieren. ja, also ja, oder dass du denkst so, was fehlt noch? Und dann, ja, das und das fehlt noch. Und ja, natürlich ist mir klar, dass es keine Intelligenz ist, aber es kann halt einfach auf Materialien zugreifen quasi. Mhm. Ne? Und selbstverständlich denke ich noch selber. Und durch diese Fragen werde ich halt nochmal gechallenged.
Ja. Und das ist irgendwie, also ich finde, das ist ja wirklich so eines der ganz zentralen Anliegen ihres Buches, so den Lesenden zu vermitteln, dass KI-Tools kein Zaubermittel sind, das jetzt dafür sorgt, dass wir alle automatisiert wissenschaftlich schreiben oder generell schreiben können, sondern im Gegenteil, dass KI-Tools halt, also so dass der Königsweg von Isabellas Meinung nach eigentlich ist, dass wir halt eben KI-Tools in unsere Arbeit implementieren, was eigentlich sogar noch aufwendiger ist, weil es zusätzliche Arbeitsschritte sind statt ersetzende Arbeitsschritte. Und das ist quasi eigentlich in so einer Lernziel- oder Kompetenztaxonomie wäre das quasi halt das Forderndste. Es ist ja genau, sie hat ja diese vier Schritte, quasi so, dass das Niedrigste wäre komplettes Ersetzen durch KI-Tools, was logischerweise das nicht anzustrebende ist. Also warte mal, nehmen wir mal die wirklichen Überschriften, die sie sagt. Also KI-Tools als Ersatz des menschlichen Denkens. Das wäre so das Niedrigste, einfach so dieses, man überprüft es gar nicht mehr, man lässt irgendetwas automatisieren. Und dann kommt als nächste Form die KI-Tools als Entlastung des menschlichen Denkens und da schreibt sie dann ja auch dazu, dass das schon eine wichtige Rolle spielt und dass das aber halt eher für Lower-Order-Concerns ist. Das ist dann halt eben genauso Rechtschreibung mittels Language-Tool überprüfen lassen. Nächste Stufe wäre dann KI-Tools zur Unterstützung des menschlichen Denkens. Hier geht es dann wirklich schon los, dass man substanzielle Arbeitsschritte zusätzlich von KI machen lässt. Also hier geht es dann auch wirklich schon los, dass sie sagt, es richtet sich eher auf Higher-Order-Concerns und je mehr es in Higher-Order-Concerns-Bereich geht, umso mehr Arbeit verursacht es dann auch. Und die höchste Stufe ist dann wirklich die KI-Tools als Erweiterung des menschlichen Denkens. Und ich finde das wirklich eine gute Aufzählung, also auch vom Vokabular von Erweiterung zu schreiben. Weil das zeigt dann eben auch, dass sie sagt so, ja, aber das ist anspruchsvoll. Das ist wahrscheinlich keine Arbeitserleichterung mehr, sondern im Gegenteil, das ist das mehr Komplexität in die eigene Arbeit mit dem Ziel, bessere Ergebnisse zu erzielen. Eben, das ist dann wirklich so, also größere Datenmengen auswerten zu können, mehr Quellen reinziehen zu können und so weiter und so fort. Und so, sie bringt es wirklich heim, zu sagen, das ist alles andere als trivial, einfach, schnell. All das ist es nicht, sondern es ist sehr viel Aufwand. Das ist, als würde man halt sagen, ich lerne halt nochmal einen kompletten neuen Arbeitsstrang. Ich eigne mir die Tools dieses Stranges an. Ich muss lernen, die zu verwenden, komplett neue Methodiken. Und das alles kommt in großen Teilen on top auf die bisherige Arbeit, die ich mache. Und das ist ja so, das ist so das, was sie, glaube ich, als die große Chance auch sieht.
Ich dachte ja gerade, dass ich nebenbei nochmal die Josh finde, in der sie ja auch mit, ich glaube, Annika Limburg.
Sie hat was mit Annika Limburg. Ich weiß nicht mehr, ob das war, was auch in der Josh war. Aber
sie,
ja,
genau, sie
möglich.
Hat auf jeden Fall einen Artikel dazu publiziert, wo sie genau auch diese vier Stufen, so eine Range aufzeigen.
Mhm.
Also an einer Stelle habe ich tatsächlich mir eine Notiz gemacht und ein Fragezeichen im Buch. Und zwar schreibt sie hinten, wie man das nutzen kann, um auch Fachsprache zu analysieren, also Sprachen aus dem einen Fach. Und zwar, wenn man so Texte hochlädt in, sie hat dann ChatGPT vorgeschlagen und dann fragt, okay, was sind sprachliche Muster, was sind Wörter, die häufig vorkommen und so weiter. Und aber weiter vorne im Buch schreibt sie ja über Datenschutz und dass du zum Beispiel Chat-PDF kannst du eigentlich nichts hochladen und so weiter. Also alles, was nicht deins ist, was wir auch schon mal in einer Folge gesagt haben, kannst du ja auch nicht in solche Lese-KIs hochladen.
Ja.
So, darf ich das denn aber in ChatGPT hochladen?
Nee.
Also Mistral läuft, glaube ich, serverbasiert, ne? Mistral kannst du doch runterladen und das läuft bei dir?
Ja, genau. Also ich wette, da haben auch noch mehr Möglichkeiten. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wenn du dir so ein Custom-GPT baust und da die Premium-Version auch für zahlst. Ich glaube, dann hast du auch eine Option zu sagen, das kann ich auf meinem eigenen Server laufen lassen. Und es gibt die Daten, die ich reinspiele, nicht in den großen Fonds der Trainingsdaten rein. Aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, immer Privilegien, die man sich erkaufen muss durch das Zahlen von Serverkapazitäten, Premium-Versionen und so weiter. Mistral, genau, Mistral ist ja eine europäische KI, richtig?
Mhm.
Wird die von der EU programmiert? Oder
das ist Open Source, glaube ich.
Es ist Open Source, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob das quasi staatlich gefördert ist oder so. Ich überprüfe es mal nebenher schnell. Französisches Softwareunternehmen, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ja, genau, Open Source, lizenziert. Okay. Ja, nee, bei denen ist das meines Wissens nach auch so, ja.
Genau, das kannst du runterladen, sowas gibt es natürlich. Aber ansonsten würde ich das jetzt bei der freien ChatGPT-Variante nicht machen.
Ja.
Das widerspräche meinen ethischen Werten.
Mhm. Ja. Ja, und eventuell auch Datenschutzrichtlinien.
Ja, genau. Also das ist sozusagen meine ethische Werte, würden auch sagen, dass ich sowas nicht überschreite. Ne?
Mhm, ja.
Genau, das fand ich nochmal, das fand ich irritierend tatsächlich. Die Idee grundsätzlich gut. Und auch, wie sie darauf hinweist, ne, dass Sachen, wo ein KI-Tool dir sagt, ey, das solltest du in deinem Text überarbeiten, muss nicht sein, dass du es wirklich überarbeiten solltest, weil das eventuell total angemessen ist, dass bestimmte Wörter sehr häufig vorkommen auf einer Seite, weil das eben Fachwörter sind und wir die nicht paraphrasieren können, sollten.
Mhm.
Also, das bleibt Fachvokabular, bleibt Fachvokabular.
Ja, mhm. Und das ist ja letztlich auch so ein Punkt ist, wo eventuell auch KIs je nach Trainingsdatensatz auch gar nicht so gut darin sind, das Fachvokabular richtig zu kontextualisieren.
Ja, genau, dass sie da auch sagt, es gibt so Paraphrasiertools, die können aber nicht funktionieren, weil sie den Kontext nicht kennen. Also auch nicht aus den Kontext in deiner Arbeit, wie das geschrieben wird und auch nicht den Kontext, aus dem es kommt.
Mhm,
das kann halt einfach nicht funktionieren. Das musst du schon noch selber lernen.
Genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel, um irgendwie damit auch so über dieses AI-Leadership-Konzept aus ihrem Buch reden zu können, finde ich. Weil das ist was ich zuerst bei ihr gelesen habe und um ehrlich zu sein, seitdem auch irgendwie hauptsächlich bei ihr gelesen habe. Und das ist auch was ich verwende für meine Workshops, weil ich es eine sehr, sehr gute Metapher finde, um das den Leuten zu erklären. Also so, dass sie es so ein bisschen in diesem Unternehmenskontext als Beispiel hat, dass man halt sagt, ich bin halt Chef von meinem eigenen Text und ich habe halt Mitarbeiter und die Mitarbeiter haben verschiedene Skills. Und ich muss irgendwie für mich herausfinden, dass ich diese Mitarbeiter gemäß ihren Skills am besten einsetze. Und ich bin aber verantwortlich dafür, denen die richtigen Aufgaben zu geben. Und das ist meine Schuld, wenn ich denen eine Aufgabe gebe, die nicht leisten können. Und ich bin am Ende quasi die Person, das Nadelöhr, durch den die ganzen Arbeitsergebnisse laufen. Und das Qualitätssiegel kann nur ich vergeben. Und ich finde das irgendwie so eine coole Metapher, dass man sagt, ein Übersetzungstool ist halt ein wahnsinnig sprachbegabter Praktikant, der vielleicht irgendwie x Sprachen flüssig sprechen kann, dem aber eventuell halt das Kontextwissen der Sprache für das Fachvokabular fehlt. Und das muss ich ihm dann entweder beibringen, das wäre wieder mein Job, so, wenn ich möchte, dass er mir in einem bestimmten Fachgebiet hilft. Oder aber ich muss akzeptieren, dass mir dieser sehr, sehr sprachbegabte Praktikant eben nicht helfen kann in meinem Kontext, in meinem Fachfeld und ich das selbst besser weiß. Und das, also das hat bei mir auch wirklich in der Praxis schon mehrfach gut funktioniert, dass in Workshops mit Studierenden mit ganz, ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen so zu vermitteln, fanden die Leute immer irgendwie ein einleuchtendes Metapherfeld.
Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe das Buch erst gelesen für den Podcast. Deswegen ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich das nämlich vor kurzem genauso gehört habe in einer Podcast-Folge. Das musste ich einmal zwischendurch raussuchen, wo das war. Das ist nämlich in diesem Baby Got Business Podcast der Bereich Social, What is Social, den Casa Maria macht. Und da hat sie sich unterhalten mit einer sogenannten KI-Expertin, die also auch in Unternehmen geht und das vermittelt im Bereich Social Media Marketing. Die heißt Victoria Rode. Und Victoria Rode, die Folge heißt übrigens Social Media mit KI skalieren. Victoria Rode beschreibt es nämlich genau so, dass ein Custom GPT ist sozusagen der Praktikant. Und ein Agent wäre, das war das, warum ich vorhin gesagt habe, spannend. Ich genau an diesem Bereich dachte ich, wie spannend, dass es noch genauso aktuell zu sein scheint. Und ein Agent würde sie sagen, das wäre wie ein Junior. Und sagte nur, dass die Agents nach wie vor nicht funktionieren. Also die sind noch nicht gut genug. Und sagte, und die würden auch Aufgaben übernehmen, die würde sie einfach nicht machen im Social-Media-Kontext jetzt, ne? Aber das, da habe ich genau das so gehört, dass es da um auch, ich glaube, sie haben sogar auch das Wort AI Leadership gesagt. Also du wärst sozusagen die Führungskraft und bist dafür verantwortlich. Mhm. Deswegen war ich jetzt nicht weiter überrascht davon. Mhm. Ich liebe das Konzept. Ich finde das, egal woher es kommt, also lass es von ihr kommen. Ich finde es super.
Mhm. Ich weiß auch gar nicht, also nee, ich wollte gar nicht sagen, dass Isabella dieses Konzept erfunden hat. Ich habe es nur definitiv
und sie
im
sagt,
Rahmen
ich, dass sie darüber schon mal schreibt mit, dass es einen Artikel von ihr und Wessels gibt zu dem Thema Leadership.
Es könnte also auch daher kommen. Also so, ich also habe jetzt auch nicht weiter ergründet. Es war nur definitiv so dieses Ding von, ich habe es bei ihr zuerst gelesen. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass zumindest so in unserer Schreibdidaktik, Schreibforschungsszene wahrscheinlich sie und eventuell Doris Wessels die Quellen sind.
Ja, und ich finde es ja total spannend, weil wir hatten letztes Mal diese Folge, wo wir darüber gesprochen haben und ich halt irgendwann gedacht habe, so Content machen, Social Media ist ja irgendwie auch Schreiben und dass wir darüber so wenig nachdenken, dass es auch was mit Schreibdidaktik zu tun haben könnte. Das auch vielleicht mehr reinschmeißen.
Mhm, ja.
Ich werde es mal machen.
Okay, ja.
Ich habe echt darüber nachgedacht, was eigentlich diese Schreibstrategien zu tun hat mit Schreiben für Social Media. Egal. Ja, aber ich finde es mega einleuchtendes Konzept. AI Leadership.
Ja.
Also dieses, es ist, weißt du, wenn Leute sagen, diese Idee von, ich drücke halt auf einen Knopf, was halt viele Menschen, glaube ich, immer noch haben, die Idee von, Menschen können auf einen Knopf drücken und sich halt eine Arbeit erstellen lassen oder einen Text erstellen lassen oder wie auch immer, automatisiert und alles ganz einfach und ich muss da keine Gedanken, keine Arbeit mehr reinstecken. Dann mache ich mich ja quasi zur Assistentin, würde ich sagen. Also, ne? Dann
ja, man
dreht
um.
Rollen.
Ja, ja, genau. Ja. Ja.
Und das ist ja dieses, bist du noch verantwortlich für deinen Text?
Ja. Ich finde das übrigens, das ist jetzt nichts, was bei Isabella im Buch steht, aber ich habe angefangen darüber nachzudenken, während ich das gelesen habe. Ich habe mich gefragt, ob das gerade im deutschsprachigen Wissenschaftsbereich eine besondere Gefahr ist, weil wir durch diese objektivierte Schreibweise, die wir ja irgendwie alle eingetrichtert bekommen, ja irgendwie auch schon so darauf geprimed und getuned sind, uns selbst so aus dem Text rauszunehmen. Und das ist wirklich was, worüber ich ja auch immer wieder in Workshops und in Beratungen spreche. So dieses ganz objektivierte Schreiben schiebt ja irgendwie zumindest mal rhetorisch die Verantwortlichkeit für den Text auch weg. Wenn man nie von sich selbst als forschender Person und als schreibender Person schreibt, fängt man irgendwann automatisch auch an, nicht mehr von sich selbst als der verantwortlichen Person zu denken. Dann ist es halt immer diese typische, die Arbeit macht das, die Arbeit zeigt das. Und also das wäre jetzt wirklich so, ist das ein Mindset, das vielleicht sogar ein wenig begünstigt, dass wir sagen, ach ja, die KI kann das entscheiden. Weil es genau dieses
ich kenne mich zu wenig aus mit dem wissenschaftlichen Schreiben in anderen Sprachen, um das zu sagen.
Hm.
Und was ich mich frage, wie ist eigentlich die KI-Debatte so in anderen Kulturen?
Ja, da kenne ich mich zum Beispiel auch gerade viel zu wenig aus, so wie das diskutiert wird. Ich glaube, teilweise schon grundsätzlich strukturell ähnlich, aber so, da sind sicherlich Nuancen drin, die ich auch nicht überblicken kann, wie es in anderen Wissenschaftsdiskursräumen aussieht. Was mir aufgefallen ist auf jeden Fall, ist, dass Isabella halt wirklich sehr, sehr betont sich selbst in das Buch reinschreibt. Also wirklich sie immer wieder davon redet, wie sie recherchiert hat, wie sie arbeitet, welche Meinung sie zu der ganzen Sache hat. Also so sich selbst als eine agierende Person, als Expertin und als Autorin in diesem Buch setzt. Was, finde ich, im Umgang mit KI-Tools eine kluge Entscheidung ist. Eventuell sogar eine Sache, die nötig sein wird später. Also es ist zumindest eine weitere Option, um eine Trennung aufzumachen zwischen hier ist meine eigene Arbeit und hier ist Zuarbeit von der KI.
Mhm. Und vielleicht auch was Rechtliches, ne? Also dieses, wenn ich ganz klar sage, das ist meine Haltung, so mache ich es, ne? Das habe ich recherchiert und so weiter, dann heißt es nicht, du musst es so machen.
Ja.
Oder genau. So würde ich das empfehlen oder so.
Mhm. Ja, genau, genau.
Das ist ja auch immer noch das, was sie ja auch sagt. Ich weiß es nicht, wie sich das inzwischen entwickelt hat. Dafür bin ich einfach auch zu wenig drin in diesem Hochschulsystem. Das weißt du bestimmt besser. Wie das ist, als sie es veröffentlicht hat, immer noch Lehrende gibt und auch Betreuende, die das Thema gar nicht ansprechen mit Studierenden.
Das ist immer noch der Fall. Ich bin mir sicher, dass seit der Veröffentlichung sich die Prozentzahlen verändert haben an jeder Hochschule hin zu mehr Lehrende reden mit ihren Studierenden darüber und adressieren das Thema oder beantworten mindestens mal Fragen, wenn diese aufkommen. Aber natürlich gibt's immer noch Lehrende, die das Thema komplett außen vor halten. Ich hoffe, dass der Trend schnell dahin geht, dass das eine kleine Minderheit von Leuten wird und die wird auch immer bleiben, also wahrscheinlich so lange, bis dann irgendwann wieder mehrere Generationen komplett in Rente gegangen sind irgendwie und nur noch die übrig sind, für die das halt schon in ihrer eigenen Wissenschaftssozialisation ein Ding war. Aber die gibt's. So, also Stichproben aus meinen eigenen Workshops zeigen mir das.
Mhm.
Dass ich einfach nachfrage, hey, wer adressiert das Thema in der Lehre? Wer von euch konnte schon mal ein fachliches Gespräch darüber führen mit Lehrenden? Das sind längst nicht alle meine Studierenden. Es werden zum Glück gefühlt immer mehr von Semester zu Semester.
Ja.
Wollen wir vielleicht nochmal, wir haben sehr viel so über die erste Hälfte des Buches gesprochen, über die so größeren Konzepte. Das ist auch tatsächlich das, wo ich sagen muss, so, weil ich halt selbst mehr über diese Konzepte nachdenke, ist auch das, was ich besonders gewinnbringend für mich fand aus dem Buch. Mhm. Die zweite Hälfte, wo es dann konkreter wird, also wo es dann wirklich darum geht, um die Frage, wie kann ich KI für mein wissenschaftliches Schreiben ansetzen, also eigentlich das große Kapitel 4.
Ja,
das wird dann ja so ein bisschen konkreter.
Wissenschaftlich schreibe.
Genau, genau. Wollen wir darüber nochmal zum Abschluss ein bisschen sprechen?
Auf jeden Fall. Ich liebe dieses Kapitel. Absoluter Mehrwert, weil sie genau das zeigt, was so wichtig ist, was wir immer noch zu wenig machen, dass wir wirklich konkret, also mal ganz davon abgesehen, dass es hier um KI geht, dass wir wirklich konkret mal darüber erzählen, wie wir schreiben, wie wir Texte erstellen.
Ja, mhm. Ja,
und da
das
ist
finde
sie
auch so
eine
großartig.
Absolute Vorbildfunktion. Ist sie, genau, hat sie, also macht sie toll.
Mhm, genau. Das ist auch genau mein Take. Also hier sind wir uns wirklich mal komplett einig. Dieses, so wie sie es beschreibt, es ist nicht dieses, hier ist eine KI-Methode, verwende die so und dann hast du Ergebnisse, sondern es ist immer ein, hier ist ein Arbeitsschritt im wissenschaftlichen Schreiben. Dieser Arbeitsschritt läuft nach folgenden Regeln ab, damit er irgendwie funktionieren kann. Und basierend auf diesen Regeln ist hier eine Möglichkeit, das mit KI-Tools zu enhancen. Und dann endet das immer in konkreten Tools, in konkreten Prompts, die man dann ausprobieren kann. Aber da auch immer mit diesem Disclaimer von, du musst dir diesen Prompt zu eigen machen, du kannst ihn nicht einfach abschreiben aus diesem Buch. Sie hat ja dann immer das, was sie so, das, so diese eckige Klammer persönlicher Kontext am Anfang, wo sie dann sagt, da steht super viel drin. Und da musst du halt für dich gucken, was da alles reingeschrieben werden muss. Das kann ein Buch dir nicht vorgeben. Und ja, also es ist wirklich sehr gut. Und es sind wahnsinnig gute Prompts dabei, von denen ich tatsächlich auch einige schon verwendet habe für Workshops, um Arbeitsaufgaben zu geben. Also Isabella habe ich schon sehr, sehr oft gequotet als Quellmaterial für meine eigene Lehre tatsächlich. Und dann gerade dieser Bereich.
Wie kommt es an in deinen Workshops? Du hast ja auch letzte Woche, vor zwei Wochen, also in der letzten Folge, kurz gesagt, dass du in dem Workshop über Arbeiten mit KI daraus auch was zitierst.
Genau. Beispiel benutze ich drei verschiedene Übungen, die quasi alle halt aus diesem Bereich Überarbeiten kommen. Da habe ich mich dann dafür entschieden zu sagen, so einmal halt diese Übung zu nehmen, die die Leserperspektive abbildet, also wo dann die KI quasi die Rolle einer Feedback-lesenden Person einnimmt. Ich habe die Übung benutzt, die eine Reverse-Outline erstellen lässt, und ich habe einfach nur so Übung genommen, wo quasi halt so Lower-Order-Concerns sprachlich-stilistisch der Texte bearbeitet wird. Mhm. Die drei Varianten habe ich benutzt aus ihrem Buch. Die haben alle erstmal sehr, sehr gut funktioniert. Also so die Prompts funktionieren. Ich habe dann eine Feedback-Runde am Ende gemacht, wo ich explizit danach gefragt habe, wie bewertet ihr die Ergebnisse, die rausgekommen sind bei diesen Prompts? Und es war eine einzige Rückmeldung bei 15 teilnehmenden Personen in dem konkreten Workshop jetzt, die dann geschrieben hat, bei mir hat, ich glaube, das Feedback-Lesen nicht funktioniert. Also die Person hat gesagt, da kam kein brauchbares Feedback raus. Es war zu oberflächlich, was ja durchaus eine Gefahr ist, die Isabella ja selbst auch adressiert. Und die Person konnte das aber erkennen, auch auf Basis der Anleitung dazu. Alle anderen haben sehr positiv zurückgemeldet. Also es ist funktional, und ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute es als gewinnbringend empfanden, das überhaupt vorgestellt zu bekommen. Also da waren Leute dabei, die natürlich KI schon so für stilistische Überarbeitung benutzen. Da waren ein paar wenige Leute dabei, die KI wirklich so als Feedback-Gesprächspartner nutzen. Es war, glaube ich, keine einzige Person, zumindest keine, die sich zu erkennen geben hat, die eine KI schon mal so für eine Reverse-Outline zu einem geschriebenen Text benutzt hätte. Ich glaube, das war tatsächlich allen neu als Übung.
Ich habe ja schon häufiger hier im Podcast gesagt, dass ich eine Person bin, deren Schreibaufgabe Überarbeitung nicht der, oh Gott, warte mal, nochmal neu, der Satz muss nochmal grammatikalisch korrekt werden. Also ich bin eine Person, doch, das war gut, ne? Für die Schreibaufgabe Überarbeitung nicht die liebste ist. So.
Ja. Yeah.
Vorsichtig ausgedrückt. Habe ich schon mal gesagt. Und dann habe ich das hier gelesen und habe jetzt richtig Bock drauf.
Mhm, ja.
Ist das also, wenn das nicht ein gutes Outcome von einem Buch ist?
Yes.
Also tatsächlich genau wie mit diesen, weißt du, wir haben ja schon häufiger über Schreibratgeber gesprochen und denkst so, oh boah, ich habe so Bock wieder auf Schreiben und so. Und ey, ich habe Bock wieder auf wissenschaftliches Schreiben.
Mhm. Ja, das ist
und
ja wirklich.
Ich habe richtig Bock, diese Sachen auszuprobieren.
Ja. Das ist ja wirklich ein Qualitätsstempel. Das mit dem Bock, Sachen auszuprobieren, kann ich auch unterschreiben. Also so dieses, ich erzähle hier im Podcast ja auch öfter davon, dass ich tatsächlich so für mein eigenes, konkretes Arbeiten, ich wirklich eigentlich sehr, sehr wenig KI nutze und ich mich eher wirklich so in Übungskontexten und Ausprobierkontexten damit auseinandersetze. Also wirklich so ein Gefühl von, ich muss mich irgendwie beruflich weiterbilden. Ich habe aber sehr wenig intrinsische Motivation, das zu benutzen bis jetzt. Und das Buch hier hilft mir auch dabei, weil ich auch das Gefühl habe, so ja, ey, das klingt nach einem total sinnvollen Prompt. Also ich habe mehr Ideen für mich bekommen, wie ich das auch so für mein alltägliches Arbeiten verwenden kann. Obwohl ich halt, wie gesagt, ja eigentlich gar nicht so, ich schreibe ja gar nicht explizit wissenschaftlich so. Ich schreibe keine Veröffentlichung momentan, das ist ja gar nicht unser Schwerpunkt in unserem Schreibzentrum und da bleibt dann auch irgendwie nicht die Zeit. Aber so, ich habe Bock und auch ein paar Ideen, wie ich das irgendwie auch so in mein alltägliches eher Büroarbeiten implementieren kann.
Was ich nochmal spannend fände jetzt am Schluss, ist die Frage, vielleicht zwei Fragen. Das eine wäre, wie nutzt du das für Schreibberatung für Promovierende? Und wie siehst du das im Promotionskontext? Also dieses, weil sie sagt ja auch selber, sie würde jetzt keine unveröffentlichten Daten da reinsetzen in den Prompt beispielsweise.
Mhm.
Genau, wie siehst du dieses Thema im Kontext Promotion?
Mhm.
Und Forschung darüber hinaus, oder? Also
ja,
dieses ganzen wo es um unveröffentlichte Daten gibt, das ist halt in Bachelor-Master-Kontexten oft noch nicht so.
Ja, stimmt. Wobei ja tatsächlich auch so Master, wenn sie empirisch arbeiten, ja dann auch irgendwie eigene Daten mitbringen können. Tatsächlich von meiner Seite aus kommt immer die Warnung. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest in meinen Beratungen mit Promovierenden diese Warnung bis jetzt eigentlich nie nötig war. Also ich habe noch keine Promovierendenberatung gehabt, wo ich jemanden gegenüber sitzen hatte und die Person gesagt hätte, ach ja, ich habe hier alle meine Daten und ich lasse die von KI auswerten, alle meine Messdaten aus dem Labor oder alle meine Erhebungsdaten der Empirie. Da ist ein Bewusstsein dafür da, dass diese Daten wertvoll und schützenswert sind und dass man die vielleicht nicht einfach so frei in eine Company-Internetsoftware stellen sollte. Deshalb habe ich Gespräche darüber noch gar nicht so richtig führen müssen, sondern eher die Gespräche, wo kann man Software, also wo kann man KI-Tools verwenden? Und da geht es dann wirklich sehr, sehr oft um Recherche. Ob das wirklich genauso diese Recherchetools, die genutzt werden können, um irgendwie den Forschungsprozess zu unterstützen. Da geht es sehr oft drum. Und dann am Ende so ein bisschen, ja, Textüberarbeitung von bereits geschriebenem Text. Und da geht es dann am ehesten um diese Grenzen. Mhm. Wo kann man was eingeben? Und das ist dann auch so, dass es wirklich öfter ist, dass ich sage, ey, vielleicht arbeitet ihr eher mit DeepL oder mit Language Tool und nicht standardmäßig mit ChatGPT, wenn es euch um die Überarbeitung, um die schriftsprachliche Überarbeitung von Text geht.
Language Tool kannst du auch runterladen, ne? War das so?
Ich glaube schon, ja. Mutmaßlich.
Genau. Und ich hatte gerade eine Anschlussfrage. Kennst du denn, also ich wusste, ich habe das schon mal gehört und jetzt nochmal gelesen, dass MaxQDA und ich glaube sogar F4 auch mit KI, dass das jetzt irgendwie da auch mit eingearbeitet ist, wie auch immer. Weißt du, wie das aussieht? Ich habe mir das ja seitdem noch nicht wieder angeguckt. Also das letzte Mal, dass ich MaxQDA und F4 gesehen habe, ist 8 Jahre her. Nee,
genau.
9.
Oh Gott. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja, vielleicht.
Oh Gott.
Ja, kommt gut hin, ne?
Ja, es ist so.
Ja.
Oh Gott. Geht immer weiter. Ich muss mal kurz.
Existenzielle Krise zum Ende nochmal. Kann ich leider nichts zu sagen. Ich habe ja nie selbst wissenschaftlich damit gearbeitet. Das heißt, ich habe es ja nur in Beratungskontexten, wenn Leute halt empirisch arbeiten und damit auswerten. Und das ist ja auch nicht, das ist nicht mein Schwerpunkt. Also ich gebe den Leuten ja keine MaxQDA-Beratung, weil ich viel zu wenig Ahnung davon habe. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass auch schon Leute jetzt bei mir saßen im letzten Jahr, die genau auch auf diese KI-Tools aufmerksam geworden sind, weil MaxQDA die dann auch bewirbt. Das waren aber alles Leute, die sich letztlich dafür entschieden haben, die nicht zu benutzen. Oder, aber das kann ich auch nicht beantworten, die sich selbst die Frage gestellt haben, inwiefern diese KI-Tools denn jetzt quasi vielleicht schon unsichtbar im Hintergrund arbeiten von MaxQDA und man es vielleicht gar nicht mitbekommt.
Mhm.
Das ist aber, das kam einmal in einer Beratung auf, das weiß ich nicht. Also habe ich dann auch nicht selbst genug vertieft. Ist aber auch ein spannender Punkt. Ist ja teilweise genauso wie auch jetzt so KI-Tools in Schreibsoftware irgendwie im Hintergrund
sind. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, so Microsoft Copilot.
Ja, genau, Copilot, so der irgendwie in Office jetzt die ganze Zeit rumhängt. Ja. Und
rumhängen, geil. Ja,
so. Ja, also das ist, bevor ich den dann da wirklich so bewusst deaktiviert habe, kamen da halt ständig so Notifications an der Seite hochgeploppt, die super nervig waren.
Ja.
Wo ich mir dachte, so, du störst mich wirklich gerade beim Schreiben. Und die ich aber wirklich dann auch jetzt nicht genau weiß, so im Sinne von, ja, sind die Verbesserungsvorschläge, die ich von Word angezeigt bekomme, zu Grammatik und Stil und so, sind die jetzt auf eurem Thesaurus basierend oder sind die schon KI-generiert?
Ja. Genau. Ja, super spannend. Genau, das habe ich halt auch gerade gedacht. Und eine Sache, die sie noch schreibt, und das habe ich auch schon ganz oft gedacht, ist, dass Transkribieren ist zwar erheblich schneller mit KI, die Frage ist, wie sinnhaft das ist, weil das schon ganz schön geil ist, die eigenen Daten sehr gut zu kennen. Also, weißt du, wenn du qualitativ mit Interviewmaterial arbeitest, dann ist dieser also ich habe, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch viel, ich habe das ja auch gemacht, ich habe ja als Studentin transkribiert für andere Menschen und habe mich da schon gefragt, hä, check ich nicht, weil dann kennst du doch deine Daten gar nicht gut.
Mhm, ja.
Und ich war die Transkriptions-KI. Aber das wissen Leute, die da erfahrener drin sind in dem Bereich, mit Sicherheit besser. Und sie sagt auch, das ist halt die Frage, wie weit das sinnhaft ist, das zu benutzen, wenn du mit den Daten arbeiten willst.
Ja, genau, also so auch das adressiert sie. Sie adressiert generell, finde ich auch etwas, was bei dem Buch sehr angenehm ist, so sie stellt halt auch so viele offene Fragen, von denen sie dann auch sagt, so da haben wir noch keine Antworten drauf. Das ist halt jetzt ganz am Anfang, aber so wäre es mal wert, darüber nachzudenken. Sowohl in dem Kapitel mit den Herausforderungen, wo sie dann ja adressiert mit, naja, muss halt, also das Einzige, was wir momentan haben, ist dieses, muss jeder für sich entscheiden, ob man, unter welchen Kriterien man KI-Tools bewerten und benutzen möchte und was man für sich selbst als relevant und eher irrelevant bewertet. Und bei den Arbeitstechniken hat sie das dann teilweise auch halt auch genauso diese Frage nach Datenschutz und so. Und das ist ja auch das einzig Richtige, weil da verändert sich so viel, sowohl was die Technik angeht und die Software, als auch vielleicht politische Prozesse, die das Ganze umgeben, die deutlich langsamer sind als die Entwicklung der Technik, aber da bewegt sich ja auch irgendwas. Mhm. Also AI-Acts und ähnliches und ja, so, aber sie adressiert es. Also so, ich glaube, so alles, was sie auch selbst beschäftigt beim Schreiben des Buches, hat sie in dem Buch aufgenommen und markiert und sie hat auf ganz viele dieser Sachen, kann sie noch keine Antworten haben. Und ich finde es trotzdem sehr wichtig, dass es drin steht, damit man halt selbst anfangen kann, sich diese Fragen zu stellen. Und dann gegebenenfalls auch gucken kann, okay, so hat sich da was getan seit der Veröffentlichung oder nicht.
Mhm. Ja, okay. Ich würde sagen, dann sind wir auch langsam am Ende.
Ja, also klare Empfehlung.
Absolut.
Wir verlinken natürlich das Buch in den Shownotes. Kauft es, wenn ihr es euch kaufen wollt, in einem Buchladen eures Vertrauens oder das E-Book direkt bei UTB. Auch möglich. Ja, genau.
Ja, und dann würde ich sagen, hoffentlich bis in 2 Wochen. Und genau. Danke fürs Zuhören.
Ja, das ist gerade so in der Kamera so auf mich gezeigt. Deshalb sage ich mal stellvertretend für alle, die uns zugehört haben, sage ich ja, gerne.
Okay.
Und bis in 2 Wochen, wenn ihr mögt.
Genau, hier. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Ciao. Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.